Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
In dieser Episode des Updates geht's um Upskirting, also mit einer Kamera unter den Rock einer Frau oder eines Mädchens gehen und fotografieren oder filmen. Das ist in Deutschland bisher nicht verboten. Es wird schon länger darüber diskutiert, die bisher nicht ausreichenden rechtlichen Regelungen anzupassen, und da kommt gerade Bewegung rein.
Mir war bis dahin nicht bewusst gewesen, dass wir Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sind. Übrig geblieben sind Scham und die Angst, als Mädchen nirgendwo wirklich sicher zu sein.
Unser Reporter hat sich das genauer angeschaut. Welchen Diskussionsbedarf es da noch gibt, das hört ihr hier in dieser Episode des Updates am 27.05. Aus dem Heimstudio zugeschaltet, Johannes Döbbelt. Worüber zum Kuckuck sprechen wir beide gleich?
Genau darüber, nämlich über den Kuckuck. Britische Ornithologen haben einen Kuckuck beobachtet, wie er 12.000 Kilometer geflogen ist. Die hatten da so einen Sender dran. Wir schauen uns mal an, warum das eigentlich so eine große Leistung ist für die Vögel und warum leider auch einige auf der Strecke bleiben und es nicht an ihr Ziel schaffen.
Das auch hier im Podcast zum Update. Und heute wollen wir auch noch über eine neue Migrationsroute im Mittelmeer sprechen. Von Tunesien nach Italien, sagt unser Korrespondent in Rom.
Ehemalige Fischer, die die Wege gut kennen auf dem Mittelmeer, die wissen, wie man sicher nach Sizilien und Lampedusa kommt. Und dieses Know-how nutzen diese kriminellen Banden. Deswegen sind sie so erfolgreich.
Das und mehr im Podcast zum Update am Mittwoch. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist wirklich brutal. Also bitte weghören, sollte jemand schwache Nerven haben. Aber es ist genauso passiert am Montagabend in Minneapolis. Ein Todeskampf von George Floyd, 43 Jahre alt, Afroamerikaner. Ein Handyvideo zeigt, wie der Mann neben einem Auto am Boden liegt, wie sein Nacken vom Knie eines weißen Polizisten niedergedrückt wird. Und es ist zu hören, wie er sagt und ruft, dass er nicht atmen kann.
Please. Please, I can't breathe. Please, man. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. There's water or something. Please.
Und zu hören ist auch, wie Passanten die Polizisten dann bitten, aufzuhören. Das ist zu sehen, wie Kollegen des Polizisten nicht einschreiten und wie der leblose Körper zur Seite dann irgendwann gerollt wird. George Floyd ist tatsächlich später gestorben. Was genau ist da passiert? Warum kommt es immer und immer wieder zu so extremer Polizeigewalt in den USA? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kößler. Thilo, wie konnte es zu dieser Situation und auch zu diesem Todesfall kommen?
Also diese Geste, die der Polizist da angewandt hat, ist nicht nur eine äußerst demütigende Geste, sondern es ist ein äußerst brutaler Griff, und die Erfahrung zeigt, dass er auch wahnsinnig gefährlich ist, dann, wenn man ihn nicht richtig gelernt hat oder eben falsch anwendet. Einem Verdächtigen, der auf dem Boden liegt, das Knie in den Nacken zu drücken, gehört aber zu den Polizeipraktiken, die in Minneapolis und in Minnesota erlaubt sind, aber eben unter keinen Umständen so lange, unter keinen Umständen so heftig, unter keinen Umständen dann, denn wenn der Verdächtige klagt, wenn er sogar schon das Bewusstsein verloren hat. Man kann wirklich nur den Kopf schütteln, wie ungerührt dieser Polizist diese brutale Methode angewandt und fortgesetzt hat, obwohl die Passanten ihn immer lauter auffordern, davon abzulassen. Die öffentlichen Reaktionen sind entsprechend eindeutig. Es wird gesagt, das sei völlig unangemessen. Es handelt sich ganz klar um eine ungerechtfertigte Polizeigewalt. Das hat auch Bürgermeister Jacob Free festgestellt. Er hat gesagt, ein Teil des Motivs des Polizisten war sicherlich Rassismus.
Vier Polizisten wurden gestern entlassen. Das FBI ermittelt in der Sache. Wie reagiert denn die Polizei auf diesen Fall?
Also zunächst mal hat die Polizei erstaunlich prompt reagiert, muss man sagen. Sie hat die vier Polizisten sofort aus dem Dienst entfernt und entlassen. Und jetzt soll es eine interne Untersuchung geben, wo alles lückenlos aufgeklärt werden soll. Die Polizeibehörden sagen natürlich, da sind Fragen offen. In der Tat wissen wir nicht, wir erfahren aus dem Video auch nicht, wie die Situation so eskalieren konnte. Die Polizisten hielten George Floyd offenbar für einen Betrüger, der gesucht wurde. Das könnte möglicherweise schon auf eine Verteidigungsstrategie hinauslaufen, dass man sagt, die Polizisten haben sich geirrt. Es wird ja häufig in Prozessen nicht gefragt, war die Gewalt angemessen, sondern hat der Polizist aus Angst heraus gehandelt und war diese Angst gerechtfertigt und plausibel.
Gestern Abend hat es gleich Demonstrationen gegeben. Was wird in den kommenden Tagen erwartet?
Ja, es kam zu spontanen Demonstrationen, wie man sie von vergleichbaren Ereignissen kennt. Man spricht von Race Riots, von Rassenunruhen, die oft aufflammen, wenn Polizisten sich mit ihrer Wut, mit ihrem Rassismus gewalttätig an Schwarzen ausgelassen haben. In der amerikanischen Geschichte haben Riots immer damit begonnen, dass weiße Polizisten Afroamerikaner schikaniert haben, dass sie Flüchtende erschossen haben, brutale Gewalt angewendet haben. Gestern hat es vergleichsweise harmlose Demonstrationen gegeben, auch vereinzelt Plünderungen. Auch das ist ein bekanntes Phänomen. Die Polizei setzte dann Tränengas ein, dann löste sich die Menge auf. Es ist schwer vorherzusagen, was passieren wird. Mein Eindruck ist, dass Black Lives Matter, dieser Zusammenschluss von schwarzen Bürgerrechtern der jungen Generation, ist keine lebendige Massenbewegung geworden. Sie flammt auf, sie ebbt wieder ab. Das ist keine breite, öffentlichkeitswirksame, wirklich gesellschaftlich relevante Protestbewegung.
Und das ist weiterhin kein Einzelfall. Also der Tod jetzt von George Floyd ist der dritte Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den vergangenen Wochen. Wie sehen denn die Zahlen für dieses Jahr aus?
Also die Washington Post führt da ganz, ganz genau Buch und weist nach, dass Polizeigewalt ein alltägliches Phänomen ist. Im Jahr 2019 haben US-Polizisten sage und schreibe 1099 Menschen getötet. Es gab nur 27 Tage, schreibt die Washington Post, an dem es im letzten Jahr keine Todesopfer gab, die durch Polizeischüsse verursacht worden sind. Übrigens, in 99% der Fälle kam es noch nicht einmal zu einem Strafverfahren, geschweige denn zu einer Verurteilung. Auch das ist eine alltägliche Erscheinung. Polizei und Justiz halten da zusammen.
Polizeigewalt in den USA und aktuell wieder Proteste dagegen. Ändern tut sich aber anscheinend nichts. Hintergründe von Tilo Kössler in Washington. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Covid-19-Pandemie, die reißt große Löcher in die Kassen der Staaten und die Kassen vieler Unternehmen. Und für die Unternehmen, die darunter leiden, gibt es viele Wirtschaftsprogramme momentan von den Bundesländern, dem Bund selber, aber auch von der EU. Das Riesenwiederaufbauprogramm der EU-Kommission. Es finden alle EU-Länder eigentlich gut, aber über die Details sind sie sich eben doch nicht einig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die verschiedenen Forderungen der EU-Länder jetzt vereinen und darüber sprechen wir mit Britta Wagner aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Britta, zuerst mal diese unglaubliche Zahl. Um wie viel Geld geht es da gerade nochmal?
750 Milliarden Euro sind das insgesamt und am meisten davon sollen Italien und Spanien bekommen, also die Länder, die in Europa am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen sind. Es ist da schon eine interne Aufstellung der Kommission bekannt geworden. Demnach sind für Italien knapp 173 Milliarden Euro reserviert und für Spanien bis zu 140 Milliarden. Aber auch Deutschland könnte bis zu 29 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe bekommen.
Und gibt es das Geld als Kredit oder muss es nicht zurückgezahlt werden? Das ist ja einer der großen Streitpunkte.
Also der Kommissionsvorschlag sieht tatsächlich beides vor, aber von den insgesamt 750 Milliarden sollen zwei Drittel, also 500 Milliarden Euro als Zuwendung fließen. Das heißt, der größte Teil muss also nicht zurückgezahlt werden. Nur ein Drittel, 250 Milliarden, soll als Kredite fließen. Das gefällt aber den Hauptzahlerländern in der EU nicht. Zum Beispiel Österreich, das hat ja zusammen mit den Niederlanden, Schweden und Dänemark einen eigenen Vorschlag vorgelegt, den es als den Vorschlag der vier Sparsamen benannt hat. Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagt jetzt in der ersten Reaktion, dass man über das Verhältnis zwischen Krediten und Zuwendungen auf jeden Fall noch mal reden müsste.
Noch ein anderer Streitpunkt ist die Frage der Finanzierung. Wie sollen die 750 Milliarden bezahlt werden?
Da will die Kommission, dass die EU als Ganzes an den Finanzmärkten Schulden aufnimmt, obwohl Länder wie die sparsamen vier ja auf keinen Fall gemeinsame Schulden der EU wollen. Laut von der Leyen's Plan soll es so sein, dass die EU-Staaten mit der Zusage von höheren Beiträgen für diese Kredite bürgen und die Schulden sollen dann bis zum Jahr 2058 über den EU-Haushalt wieder abgestottert werden. 2058, das ist eine ganze Weile, deswegen nennt von der Leyen den Corona-Wiederaufbau auch ein Generationenprojekt. Und sie hat vorgeschlagen, dass bei der Rückzahlung dann möglicherweise auch neue Einnahmequellen von der EU helfen könnten, zum Beispiel eine Digitalsteuer oder eine Plastikabgabe.
Wie sind die Reaktionen bisher? Hat der Kompromissvorschlag Aussicht auf Erfolg?
Also in genau dieser Form eher nicht, denn es müssten wirklich alle einzelnen EU-Länder Ja dazu sagen. Ein Land, das den Vorschlag gelobt hat, ist zum Beispiel Italien. Klar, Italien würde aber auch sehr stark davon profitieren. Für Österreich hat Kanzler Kurz dagegen schon klargemacht, so geht es nicht. Er sieht das Ganze nur als Einstieg in Verhandlungen. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit schwierigen Verhandlungen. Und sie glaubt auch, dass diese Verhandlungen beim nächsten EU-Gipfel im Juni wohl noch nicht abgeschlossen werden können.
Wann könnte das Ganze starten, dieses Corona-Aufbauprogramm?
Also wenn es nach Merkel geht zum Jahresende, ab Juli ist es ja so, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und in dieser Zeit würde Merkel dann gern darauf hinarbeiten, dass sich die EU-Länder bis zum Herbst geeinigt haben und dass dann danach noch die nationalen Parlamente und auch das EU-Parlament abschließend abstimmen könnten.
Die EU-Kommission hat ihre Vorstellungen zum großen Corona-Wiederaufbauprogramm präsentiert. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die Details.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedes Kind weiß, der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Und auch, dass der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt, das wissen die meisten. Was aber viele nicht wissen, der Kuckuck ist ein ziemlich guter Langstreckenflieger. Britische Ornithologen haben den Flug eines Kuckucks vom südlichen Afrika bis in die Mongolei genau verfolgt und sagen, das sei einer der längsten Flüge, der jemals bei einem Landvogel aufgezeichnet wurde, nämlich rund 12.000 Kilometer. Längst nicht alle Vögel halten solche langen Wege durch, kommen auch an ihr Ziel. Trotzdem sind sie Meister der Orientierung. Und darüber sprechen wir. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat sich die Studie genauer angeschaut. Johannes, wie haben die Ornithologen diesen Kuckuckflug genau verfolgt?
Mit einem ganz kleinen Sender, mit dem der Vogel versehen wurde, der wirklich nur 5 Gramm und soll damit eben keine große Last sein für den Kuckuck. Und der Sender wird dann per Satellit geortet und deshalb wissen die Forscher, dass der Kuckuck, schwieriges Wort, in Sambia in Afrika in seinem Winterquartier gestartet ist. Ganz alleine übrigens, das machen die Kuckucke so. Dieser Start war am 20. März und dann ist er 12.000 Kilometer geflogen über 16 verschiedene Länder, über den Indischen Ozean und vor kurzem ist er dann eben in der Mongolei angekommen.
Hatten die Forscherinnen und Forscher nur diesen einen Vogel gechippt und verfolgt?
Nee, das waren 5 insgesamt, aber die anderen 4, die haben es offensichtlich nicht geschafft. Nur dieser eine Kuckuck hat es bis an sein Ziel eben geschafft. Die Forscher waren trotzdem ziemlich begeistert, dass sie diesen einen Vogel so lange verfolgen konnten. Einer hat gegenüber der BBC gesagt, in einer Zeit, wo wir Menschen kaum irgendwo hinfliegen können, ist es schön zu sehen, dass so ein Vogel das noch hinbekommt.
Das heißt aber auch, Zugvögel, die kommen nicht immer an ihr Ziel.
Ja, also sehr viele sogar schaffen den weiten Weg nicht, den sie sich vornehmen. Das sagt auch Martin Wikelski, der ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also von Europa, nehmen wir mal an, es ziehen etwa 2 Milliarden Zugvögel nach Afrika und den Süden. Und von denen überlebt halt nur die Hälfte etwa oder weniger.
Das heißt, mehr als 1 Milliarde Vögel sterben jedes Jahr beim Hin- und Herziehen. Woran die genau sterben, das ist noch gar nicht so genau erforscht. Manche sind vielleicht erschöpft vom langen Flug, andere werden Opfer von Raubtieren oder auch von Menschen, die illegale Fallen aufstellen. Die gibt es zum Beispiel an der nordafrikanischen Küste, in Ägypten zum Beispiel. Da gibt es große illegale Fangnetze, hunderte Kilometer lang am Meer. Die fangen die Zugvögel, die dann aus Europa nach Afrika fliegen und die Vögel werden dann zum Beispiel in Ägypten als Delikatesse verkauft. Was aber auch noch oft vorkommt, ist, dass manche Vögel sich einfach verirren unterwegs, also einfach nicht ankommen an ihr Ziel. Und Martin Wikelski sagt, das passiert zum Beispiel bei Störchen und dann vor allem bei jungen, unerfahrenen Vögeln, die den Weg einfach noch nicht so gut kennen.
Tausende Kilometer hin und zurück und oft kommen sie an ihr Ziel dann doch. Wie orientieren sich Zugvögel dann?
Also zum einen lernen die das von anderen Vögeln, die den Weg schon kennen, aber Zugvögel haben auch einen Magnetsinn, mit dem sie das Erdmagnetfeld wahrnehmen können und sich dann daran orientieren können. Bei Rotkehlchen zum Beispiel ist das ganz gut erforscht, da liegen die Rezeptoren fürs Magnetfeld im rechten Auge. Da gibt es Experimente, die zeigen, wenn man das rechte Auge abdeckt, dann können sich die Rotkehlchen eben nicht mehr orientieren. Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, also Vögel, die tagsüber unterwegs sind, orientieren sich auch am Stand der Sonne. Das können die sogar, wenn es bewölkt ist. Und die Vögel, die nur nachts fliegen, das machen auch ziemlich viele, die Mehrheit sogar, die orientieren sich möglicherweise auch am Sternenhimmel. Aber das ist noch unklar, wie das genau funktioniert. Darüber weiß die Forschung noch nicht so viel.
Die Frage ist aber natürlich auch, why? Also warum tun sich Zugvögel solche Fernreisen überhaupt an? Fliegen die wirklich nur deshalb im Herbst in den Süden, weil es da wärmer ist?
Ja, denkt man immer, ne, dass das an den wärmeren Temperaturen, am wärmeren Klima zum Beispiel in Afrika liegt. Aber das ist nur einer der Gründe, sagt Ornithologe Martin Wikelski.
Es liegt eigentlich daran, dass die neue, bessere Ressourcen suchen. Und da ist die Wärme natürlich eine, aber vor allem Futter und eben vielleicht auch Schutz vor Fressfeinden.
Ja, aber das Entscheidende ist wirklich meist das Futter, also zum Beispiel Insekten, die es in Afrika eben auch im Winter zu fangen gibt.
Aber warum dann nicht gleich da bleiben in Afrika, wenn das doch so schön warm ist das ganze Jahr über und voller Insekten?
Ja, wenn man schon mal da ist. Ne? Könnte man denken, aber das Problem ist, dass die europäischen Vögel in Afrika natürlich auch in Konkurrenz stehen zu den heimischen Vögeln dort. Also da gibt es durchaus auch mal Konflikte ums Futter zum Beispiel. Und deswegen ziehen die Zugvögel dann eben wieder zurück, zum Beispiel nach Deutschland. Übrigens auch, weil hier im Norden ja auch die Tage länger sind im Sommer. Und damit haben die Vögel dann auch bessere Bedingungen für die Futtersuche.
Warum Zugvögel in den Süden und wieder zurückfliegen und warum dabei auch viele auf der Strecke bleiben. Johannes Döppel mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Upskirting. Das ist ja wie ein Einbruch, ohne dass eine Tür oder ein Fenster dabei ausgehebelt werden muss. Es ist ein Einbruch in die Intimsphäre. Das Verrückte daran ist, während ein richtiger Einbruch strafbar ist, ist es das Filmen unter einem Rock tatsächlich nicht bei uns in Deutschland. Noch nicht. Da ist ein Gesetz auf dem Weg, was das künftig unter Strafe stellen soll. Stefan Beuting erklärt, worum es bei der Beratung für das neue Gesetz geht und was beim Upskirting auf dem Spiel steht.
Meine erste Erfahrung mit Upskirting habe ich gemacht, als ich 13 Jahre alt war. Damals war ich auf einer Klassenfahrt nach Borkum.
Das ist Hanna Seidel. Heute Regisseurin, damals Opfer von Upskirting. Lehrer einer fremden Klasse filmten bei den Mädchen unter die Röcke.
Mir war bis dahin nicht bewusst gewesen, dass wir Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sind. Übrig geblieben sind Scham und die Angst, als Mädchen nirgendwo wirklich sicher zu sein.
3 Jahre später geschieht es dann nochmal, auf einem Festival. Obwohl Polizisten in der Nähe sind, obwohl sie selbst den Täter konfrontiert und auffordert, die Bilder zu löschen, passiert nichts.
Auch wenn ich mich mutig verhalten habe, danach ging es mir sehr schlecht. Noch immer fühle ich mich unsicher, wenn ich Röcke trage. Meistens kann ich das nur in Kombination mit einer blickdichten Strumpfhose. Bis heute quälen mich die Fragen, ob die Aufnahmen aus 2004 und 2007 noch irgendwo im Umlauf sind und fremde Männer sich dazu befriedigen und ob mir sowas nochmal passieren wird.
Schwer zu sagen, was unangenehmer ist. Der Vorgang, andere im Intimbereich zu filmen oder die Tatsache, dass es bis jetzt nicht mal strafbar war. Bis jetzt. Gemeinsam mit Ida Marie Sassenberg hatte sie vor ungefähr einem Jahr eine Petition gestartet, damit viel Aufmerksamkeit allgemein und die von Justizministerin Christine Lambrecht gewonnen. Jetzt liegen die Gesetzesentwürfe zumindest schon mal vor und werden beraten.
Hallo, als du mir geschrieben hast, war die Sitzung schon im Gange.
Hanna, heute zu erreichen, war gar nicht so leicht. Heute Morgen Vorbereitung auf die Anhörung.
Und jetzt muss ich mit dem Change.org-Team besprechen. Wir haben auch auf der Change.org-Seite heute die Story in unserer Hand und werden nachher noch ein bisschen berichten.
Trotz der Eile ist es wichtig, nochmal einen differenzierten Blick auf das Ganze zu werfen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir im Juli ein Gesetz haben. Upskirting ist dann endlich strafbar. Trotzdem hat Hanna gerade gemischte Gefühle, sagt sie. Zu 20% stolz und froh und zu 80% unzufrieden. Und das liegt an der Frage der Ausgestaltung, dem Wie.
Also die Bundesregierung möchte Upskirting gerne in 201a verorten, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.
Hier geht es also darum, dass das Filmen und im Prinzip auch das Weiterverbreiten verboten wird. Wichtige Sache. Kann man rechtlich aber auch anders handhaben.
Der Bundesrat im Sexualstrafrecht, 184k.
Persönlichkeitsrecht oder Sexualstrafrecht? Die Frage scheint auf den ersten Blick ziemlich technisch, juristisch. Es ist sie aber nicht nur.
Ich habe das Gefühl, es geht da um sowas Oberflächliches.
Also beim Ansatzpunkt Bild-Persönlichkeitsrecht.
Was natürlich trotzdem wichtig ist für mein Privatleben und für mich als privater Mensch. Es trifft aber nicht den Kern. Nämlich, dass mein Sexualleben davon nachhaltig beeinflusst werden kann, negativ.
Auch wenn beim Upskirting die Person ja eigentlich nicht berührt wird, wird sie in ihrer sexuellen Selbstbestimmung dann irgendwie doch berührt.
Dadurch, wie schmutzig und beschämt man sich als betroffene Person fühlt, ist eindeutig die sexuelle Selbstbestimmung hier das betroffene Rechtsgut, was die ganze Sache ins Sexualstrafrecht bringen würde.
Nicht erst seit Covid-19 verlagert sich unser Leben immer weiter in den virtuellen Raum. Gefühle, Würde, unsere Identität, die kann hier verletzt werden. Das berührt uns, ohne dass die Berührung physisch wird. Das heißt im Umkehrschluss, wie überholt ein Recht ist, mit dem man Upskirting bislang nur dann sicher verfolgen konnte, wenn beim Filmen auch richtig angefasst wurde. Upskirting im Sexualstrafrecht, das könnte der Debatte darüber guttun, welches Problem wir in unserer Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt haben.
Das sollte die Politik widerspiegeln und deswegen sich fragen, okay, fängt es wirklich bei der Berührung an? Oder sind nicht durch die Digitalisierung und den technischen Fortschritt auch noch andere Taten der sexuellen Belästigung zuzurechnen, die eben nicht durch eine Berührung stattfinden?
Wie es ausgeht, das weiß keiner. Hanna glaubt, dass die Verortung im Sexualstrafrecht nun nach der Anhörung zumindest bessere Karten hat als vorher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
April, Mai, Juni, das Mittelmeer wird ruhiger. Mehr Menschen versuchen von Nordafrika per Boot nach Europa zu kommen. Das ist seit Jahren so und das ist auch dieses Jahr so, trotz der Corona-Pandemie. In Italien geht die Zahl von Flüchtlingsankünften nach oben. Aktuell waren es 4.850 Menschen, die übers Mittelmeer nach Italien gekommen sind. Im gleichen Zeitraum vergangenes Jahr war es weniger als ein Drittel etwa. Unter anderem kommen die Menschen in Lampedusa und in Sizilien an und dabei zeichnet sich eine neue Route ab. Statt in Libyen starten die Flüchtlingsboote in Tunesien. Jörg Seiselberg in Rom. Warum Tunesien?
Ja, weil sich dort kriminelle Banden etabliert haben, die relativ effektiv arbeiten, sagen zumindest die Staatsanwälte in Italien, effektiver, als das die Milizen in Libyen in den vergangenen Jahren getan haben. Es sind viele Fischer dabei, ehemalige Fischer, die die Wege gut kennen auf dem Mittelmeer, die wissen, wie man von Sfax und Monastir sicher nach Sizilien und Lampedusa kommt. Und dieses Know-how nutzen diese kriminellen Banden. Deswegen sind sie so erfolgreich und können nach Einschätzung der zuständigen Staatsanwälte hier in Italien innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Menschen aus Tunesien nach Italien bringen.
Und was sind das für Menschen, die kommen wollen und woher stammen sie?
Ja, das ist ein bisschen zweigeteilt nach den Erkenntnissen der Ermittler hier. Das sind zum einen Migranten, die in Ägypten waren, auch in Libyen und die jetzt nach Tunesien gebracht werden. Zum einen und zum anderen sind es Tunesier, die jetzt auf die Schiffe gehen. Und da, so die Erkenntnisse der Staatsanwälte hier, sind viele darunter, die aus Europa abgeschoben wurden, auch aus Italien. Der zuständige Staatsanwalt sagte mir gestern im Gespräch, dass ja so 20-30% der Tunesier, die auf diesen Booten sind, Vorstrafen haben, meistens wegen Drogen- oder Eigentumsdelikten und jetzt versuchen auf diesem Weg nach Italien zu kommen. Wie gesagt, mit diesen Fischerbooten, die schwer zu erkennen sind auf dem Mittelmeer, die die Menschen dann direkt bringen an Strände, wo sie nicht mehr in Häfen in Empfang genommen werden, dann auch dort die Personalien aufgenommen werden, sondern die können so ins Land kommen und das ist die Hoffnung dann auch derjenigen, die bereits aus Europa abgeschoben wurden.
Wieso ist jetzt Libyen für die Schlepper nicht mehr so interessant wie in den vergangenen Jahren?
Ja, da spielt der Bürgerkrieg eine Rolle, der da in den vergangenen Monaten sich ja zugespitzt hat. Viele Milizen dort, die stecken auch im Strudel dieses Bürgerkriegs und das waren diejenigen, die dieses Geschäft dort an der libyschen Küste organisiert haben. Das ist jetzt, da dieser Bürgerkrieg die Milizen bindet, sie nicht mehr so schlagkräftig macht, es auch untereinander dort Konflikte gibt. Das ist offensichtlich der Grund dafür, warum sich das Geschäft in Anführungsstrichen nach Tunesien verlagert. Das sagen auch die Staatsanwälte hier auf Sizilien, die haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass die Menschenschlepper in Nordafrika sich sehr, sehr flexibel, sehr, sehr smart einstellen können auf neue Situationen. Und das ist jetzt genau das, was im Moment geschieht, dass sich das von Libyen nach Tunesien verlagert, wo, wie gesagt, sehr effektiv arbeitende kriminelle Banden aktiv sind.
Bei einem Bürgerkriegsland wie Libyen, da ist es ein moralisches No-Go eigentlich, die Menschen aufzuhalten und dann nach Libyen zurückzuschicken. Aber was hindert denn zum Beispiel Frontex daran, ein Schiff aus Tunesien zum Umkehren zu bewegen und zu sagen, kehrt bitte wieder zurück?
Ja, ist immer noch kein sicheres Herkunftsland Tunesien und Nichtregierungsorganisationen warnen auch, dass gewisse Grundrechte, die in Europa gewährt sind, in Tunesien halt nicht in dieser Weise gewährt werden. Nichtsdestoweniger ist das natürlich eine andere Diskussion, wenn man über ein Zurückbringen nach Libyen oder ein Zurückbringen nach Tunesien redet. Allerdings, die Tatsache ist auch, dass viele Schiffe auf dem Meer nicht entdeckt werden, dass es eine sehr, sehr hohe Quote gibt von diesen Fischerbooten, die durchkommen, die es schaffen, die Menschen dann direkt an die sizilianischen, italienischen Strände zu bringen und von daher Frontex und andere Organisationen nur einen sehr, sehr geringen Prozentsatz dieser Boote aufhalten können und die Diskussion darüber, ob man sie nach Tunesien zurückbringen kann oder nicht, wie dort die Menschenrechtssituation einzuschätzen ist, das ist eine Diskussion, die jetzt erst aufgrund dieser neuen, wirklich sehr massiv genutzten Flüchtlingsroute beginnen wird.
Jörg Seiselberg über eine neue Flüchtlingsroute von Tunesien über das Mittelmeer nach Italien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.